und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Ich bin außerdem Autorin und Podcasterin und alles, was irgendwie damit zusammenhängt, gefühlt. Und in diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen von Situationen in Kindertageseinrichtungen, die wir meiner Meinung nach ein bisschen schöner machen können. Mit ein bisschen angewandtem Fachwissen für die Praxis, mit ein bisschen Reflexion und mit einem großen Klecks Empathie für möglichst alle Beteiligten. Und dabei gilt meine Empathie meistens erstmal den Kindern. Was nicht heißt, dass ich nicht auch ganz viel Verständnis habe für Fachkräfte und für das, was sie so machen. Nur denke ich, ist meine Aufgabe, erstmal auf die Kinder zu gucken, weil die können sich nicht selber helfen. In ganz, ganz vielen Situationen. So, und in meinen Fortbildungen geht es im Grunde auch genau darum. Ich spreche über Adultismus, ich spreche über Partizipation, darüber, wie beides zusammenhängt. Bedürfnisorientierte Pädagogik spielt mit rein. Es spielt mit rein, wie wir Dinge sagen können. Im Grunde ist es immer ein großes Gesamtpaket. Und ich versuche vor allem im Podcast aus dem Gesamtpaket einzelne Aspekte rauszunehmen und mich dann so eine halbe Stunde ungefähr damit dann zu befassen. So, warum erzähle ich das? Weil das heute ein Thema ist, das wahrscheinlich könnte man da viel, viel länger drüber sprechen und ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, alle Aspekte davon zu beleuchten. Deshalb möchte ich dir einmal kurz eine Vorwarnung aussprechen dafür. Es kann sein, es werden vielleicht einzelne Sätze oder irgendwas fehlen. So, und jetzt, um was geht's überhaupt? Tja, ich habe mich beschäftigt so ein bisschen in letzter Zeit mit Vorurteilen oder auch mit Missverständnissen, die es gibt in Bezug auf bedürfnisorientierte Pädagogik. Und ich habe so ein bisschen gefragt über meinen Newsletter und über meinen Insta-Account und habe gesagt, hey, was begegnet euch denn da so? Und da kam einiges zurück, was da so begegnet. Und vieles davon hast du wahrscheinlich jetzt auch schon mal gehört. Zum Beispiel ist das so das Gängigste in der bedürfnisorientierten Pädagogik, dürfen alle Kinder ja einfach machen, was sie wollen. Da gibt's keine Regeln, da gibt's keine Grenzen, es gibt keine Gesetze, ja. Alle schießen sich gefühlt gegenseitig ab. Alle springen nackt über Tische und Stühle und pinkeln in die Ecken. So, das ist, was irgendwie oft mit bedürfnisorientierter Pädagogik gleichgesetzt wird. Oder auch, das hast du vielleicht schon mal erzählt, ist ein bisschen erzählt, bestimmt auch, aber vielleicht schon mal erlebt, das ist ein bisschen eine spezifischere Situation, wenn Kinder sich in deiner Gegenwart fallen lassen und wenn sie in deiner Gegenwart Gefühle zeigen und getröstet werden möchten oder auch wenn sie in deiner Gegenwart wütend werden oder so, dass dann jemand aus dem Team kommt und sagt, ja, du hast die Kinder einfach nicht im Griff. Das ist, weil du die immer alles machen lässt. Ja, das gibt's. Oder auch sowas wie, im späteren Leben geht das ja auch nicht mehr, da kann man auch nicht mehr ständig auf Bedürfnisse eingehen. In der Schule müssen die ja auch still sitzen und können nicht einfach irgendwas machen. Und ich glaube, was dabei ganz oft einfach außer Acht gelassen wird, ist, dass wir jetzt gerade aber ja von recht jungen Menschen sprechen, also manchmal von Krippenkindern, für die es noch viel, viel wichtiger ist, dass man auf ihre Bedürfnisse eingeht, weil die noch nicht gelernt haben, wie Bedürfnisaufschub geht, weil sie das noch nicht können. Die können es einfach noch nicht alleine. Oder auch, dass es heißt, Kinder, wir lassen jetzt das Kind hier stehen und wir lassen es hier weinen, weil das muss das selber lernen, dass dann auch nicht immer jemand kommt. Und dann wird manchmal Leuten verboten, dass sie dann da hingehen, um dem Kind aus der Situation zu helfen oder um das Kind in der Situation zu trösten. Das habe ich ja zum Beispiel auch schon erlebt. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, so dieses, wir fangen das gar nicht erst an mit dem Bedürfnisorientierten, weil wir können das ja nicht für alle machen. Wir können ja nicht für alle gleichzeitig XY tun. Ja, wir können jetzt das Kind nicht tragen, weil wir können das nicht für die 15 anderen auch machen. Oder wir können jetzt nicht mit dem einen Kind zum Essen gehen, weil dann wollen das die anderen alle auch. und das können wir nicht leisten. Also es schwankt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, zwischen diesem Missverständnis, dass Bedürfnisorientierung nicht heißt Wunscherfüllung. Also ja, dafür müssen wir auch unterscheiden, was ist ein Wunsch und was ist ein Bedürfnis. Ich habe mir das aufgeschrieben, ich hoffe, ich sage das nachher noch. Und der andere Punkt, der mich an der Stelle immer wieder beschäftigt, ist diese Annahme, dass wir möglichst wenig auf die Kinder eingehen und vor allem möglichst wenig auf die individuellen Kinder eingehen sollten, um zu verhindern, dass am Ende dieses Kind sich ja nur noch um sich selber dreht und um auch zu verhindern, dass es ja dann ein Chaos geben könnte. Das ist auch ähnlich bei Partizipation. Wenn wir jetzt zu viel das machen, was ein einzelnes Kind will, dann endet das ja alles im Chaos. Und das ist die große, einmal ganz wichtige Unterscheidung. Es geht nicht drum zu machen, was ein Kind will. Es geht drum zu erkennen, was ein Kind braucht. Und das, wenn es geht, so gut es geht und so oft es geht, umzusetzen. Das ist alles. Das ist das ganze Hexenwerk. Es ist nicht so super schwierig. Und ich glaube, dass eben in diesem Missverständnis, was ist laissez-faire und was ist Bedürfnis oder auch in diesem Vorurteil im Grunde, ja, dass da ganz viel drinsteckt, dass eben nicht unterschieden wird, was ist jetzt gerade Wunsch und was ist wirklich ein Bedürfnis. Und was ich erschreckend finde, ist auch, dass ganz wenig damit bedacht wird und mit in die Praxis umgesetzt wird, was wir wissen aus der Forschung, nämlich je jünger Kinder sind, umso schneller und umso eher muss man ihre Bedürfnisse erfüllen. Gerade in der Krippe. Und auch noch später, also auch ein Kind mit 5 ist nicht irgendwie super erwachsen und komplett fertig mit allem. Ja, das hat dann andere Strategien, das hat vielleicht schon ein bisschen Bedürfnisaufschub gelernt, das hat vielleicht auch schon gelernt, gut zurechtzukommen in so einem Kita-Alltag und es fühlt sich dann da trotzdem wohl. Je jünger die sind, umso mehr muss man da einfach drauf gucken. Und das heißt, ja, wenn ein Kind Hunger hat, wenn es wirklich Hunger hat, dann muss das essen können. Da geht's nicht um extra Würste oder um, weiß ich nicht was, ja, dann bricht alles im Chaos aus und dann wollen alle essen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich das schon an ein paar Stellen im Podcast gesagt habe und nicht nur im Podcast, ich rede mir damit den Mund fusselig. Wenn das der Fall ist, dass ein Kind essen möchte und dann wollen plötzlich alle essen und das passiert mir an mehr als einem Tag, vielleicht an 5 Tagen in einer Woche, dann sollte ich überlegen, ob vielleicht ich an meinem Tagesablauf irgendwas umstellen muss. Was heißt, ich sollte überlegen, dann ist die Aufgabe zu überlegen, was kann ich an meinem Tagesablauf umstellen, damit die Kinder besser essen können, wie es zu ihren Bedürfnissen passt. Vielleicht ist einfach die feste Frühstückszeit morgens um 8.30 Uhr bis um 9 Uhr nicht der Weisheit letzter Schluss. Vielleicht braucht es ein offenes Frühstück zum Beispiel. Ja, aber wie sollen wir das denn machen? Das können wir ja gar nicht, wir haben ja nicht so viel Personal. Ja, das ist ein bisschen wie Dominosteine aneinander rein. Man fängt an einer Stelle an und stellt dann fest, ach krass, das wäre wichtig für die Kinder und uns ist wichtig, dem Bedürfnis nachzugehen von den Kindern. Dann müssen wir jetzt das umstellen. Dann müssen wir womöglich noch was anderes umstellen, weil uns sonst das Personal nicht reicht. Aber es gibt meistens eine Lösung. Ach so, man soll nicht abern, habe ich gelernt. Das passiert mir immer wieder. Manchmal mag ich gern aber sagen. Einfach nur so. Vielleicht, weil ich noch in der Autonomiephase bin. Nee, Spaß. Und gleichzeitig ist das einfach unser Job, das zu machen. Ich habe gerade kurz meinen Faden verloren vor lauter Begeisterung über die Autonomiephase. Okay, jetzt, ich möchte kurz, bevor ich jetzt zu sehr ins Detail gehe, wie wir bedürfnisorientiert arbeiten können, möchte ich kurz einmal noch sagen, was bedeutet denn dieses Laissez-faire? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin damit so oft konfrontiert worden, seit ich mich in der Kita-Welt bewege und das ist schon so 2-3 Tage. Ich bin so oft damit konfrontiert worden, dass das laissez-faire sei, dieses Bedürfnisorientierte, wenn man das schon hört, ne? Und dann verdrehen Leute die Augen. Laissez-faire bedeutet ganz im Grundsatz, man hält sich komplett raus. Also das heißt, Kinder werden sich selber überlassen. Und die erfüllen sich einfach alle ihre Wünsche selber. Das heißt tatsächlich, wenn die jetzt sagen würden, die Kinder, oh, ich will aber das und das machen, dann lächelt man freundlich und sagt, ja, natürlich darfst du mich hauen. Ja, natürlich darfst du dein Essen in den Teller von dem anderen Kind spucken, weil das ist ja wohl gerade dein Bedürfnis. Also das heißt, man würde da gar nicht weiter dahinter gucken, was steckt hinter dieser Verhaltensweise, wozu macht das Kind das und so weiter, ja, sondern man würde einfach sagen, ja, das ist dein Bedürfnis, dann machst du das. Und wenn wir das tatsächlich so machen würden, ja, nur mal angenommen, wir machen ein kleines Gedankenexperiment und wir sagen, ja, das finden wir super, wir lassen die Kinder einfach alle machen, was sie wollen und wir sind halt dabei und achten drauf, dass möglichst hier sich niemand verletzt. Wobei, vielleicht, naja, dann würde das natürlich in einer Kindertageseinrichtung in irgendein komisches Chaos enden. Also, finde ich gut vorstellbar. Die Sache ist nur, das ist ja genau das Missverständnis. Also, bedürfnisorientiert heißt nicht, komplett ohne jegliche Begleitung. Das heißt nicht, dass es gar keine Regeln gibt. Das heißt nicht, dass alle machen, was sie wollen. Und genau das Gleiche gilt übrigens bei Partizipation auch. Das ist auch da so ein Missverständnis, was es immer noch gibt. Sondern das heißt, man achtet darauf, welche Bedürfnisse ein Kind hat. Und so oft es geht und so gut es geht, werden die Bedürfnisse beantwortet. Und manchmal ist das, was gerade gut geht, einfach auch ein Wahrnehmen und ein Benennen von Gefühlen und das Kind eben genau durch die Situationen durchbegleiten. Und das ist in meinen Augen eine sehr anspruchsvolle Art, pädagogisch zu arbeiten. Ja, also wirklich auch diese Dinge mit Kindern auszuhandeln, da in Dialoge zu gehen, Gefühle benennen zu können, gleichzeitig auf die eigenen Bedürfnisse vielleicht auch zu achten. Das ist wirklich, das ist höchst anspruchsvolle Arbeit. Und mir persönlich tut das immer ein bisschen weh, wenn dann jemand sagt, das ist ja alles laissez-faire, was ihr hier macht. Nein, das ist es nicht. Weil, auch noch weiter gedacht, in diesem laissez-faire Erziehungsstil fehlt es eben nicht nur an so einem grundsätzlichen Interesse, wenn man jetzt von außen drauf guckt, ja, sondern es fehlt eben auch an dieser liebevollen und zugewandten Begleitung. Und das widerspricht ja einer bedürfnisorientierten Pädagogik komplett. Und ich glaube auch einfach nicht, dass Leute das wollen. Also wenn man Fachkräfte fragt, wie sie sich so ihren Arbeitsalltag vorstellen oder wie sie ihren Arbeitsalltag beschreiben, dann kommt da ganz viel, dass wir alle eigentlich die Kinder begleiten wollen in ihrer Entwicklung, wir wollen sie unterstützen in ihrer Entwicklung. Und dann ist ja die Frage, wie? Das geht ja nicht, indem ich einem Kind, das einfach jetzt gerade nicht mitkommt zum Mittagessen, sage, ja, dann musst du jetzt halt selber da durch. Sondern das geht, indem ich mir überlege, was braucht das Kind jetzt gerade, wozu wählt es jetzt die Strategie, dass es nicht mit zum Essen kommt, was ist da für ein Bedürfnis dahinter? Und jetzt kommen wir kurz einmal auf diese Unterscheidung zwischen Wunsch und Bedürfnis. Ein Wunsch ist was ich jetzt gerade habe. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade den Wunsch, ein Eis zu essen. Und ich habe den Wunsch, das Eis zu essen, vielleicht alleine oder vielleicht mit einer Freundin. Das heißt, das ist auch ein Bedürfnis dahinter. Das kann auch dahinter noch ein Bedürfnis sein nach Nähe zu jemandem. Also zum Beispiel, ja. Und das heißt, wenn ein Kind jetzt sagt, ich gehe jetzt nicht mit zum Mittagessen, weil alles doof und keine Ahnung, die schlagen um sich, ja, schmeißen einen Stuhl, ich weiß nicht genau, was es da so für Strategien gibt, dann haben wir ja die Möglichkeit, entweder zu sagen, oh mein Gott, herausforderndes Verhalten, was machen wir mit dem, der ist nicht Kita geeignet, so, ja, oder wir können sagen, wozu macht das Kind das, welches Bedürfnis steckt dahinter und dann begleiten wir das Kind genau dadurch, weil auch hinter einem geworfenen Stuhl kann am Ende das Bedürfnis stehen nach Nähe und nach Zuwendung, vielleicht von einer bestimmten Person, vielleicht einfach auch grundsätzlich, kann ich, also das ist jetzt ein Beispiel aus der Luft gegriffen. Ja, das sind Dinge, die können wir in Fortbildungen sehr, sehr gut besprechen. Das kann man ganz toll bearbeiten, kann da neue Aspekte kriegen und so. Das ist alles gut machbar. Mir geht es jetzt gerade drum, den Unterschied einfach nochmal klar zu machen. Im Laissez-faire wird man sagen, ja, dann schmeißt du jetzt halt die Stühle. Ja. Und in der Bedürfnisorientierung nicht. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass das mehr Leute noch verstehen, dass es einfach darum nicht geht. Ja, also so, jetzt vielleicht noch ein anderes Beispiel. Dieses, wir können das ja nicht für alle machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon in 12.000 Podcast-Folgen gesagt habe. Es macht aber nichts. Wenn wir bedürfnisorientiert arbeiten, dann wird es nicht passieren, dass alle Kinder zur gleichen Zeit das gleiche Bedürfnis haben. Weil bedürfnisorientiert arbeiten bedeutet, ich habe die Kinder so gut im Blick und ich bin so gut in der Beobachtung der Kinder und bin da so nah dran, dass mir die Dinge schon vorher eigentlich klar sind, dass es mir auffällt, wenn ein Kind besondere Nähe braucht, wenn ein Kind irgendeine andere Form von Ansprache braucht, zum Beispiel durch den Raum, ja, dass ich merke, oh, das Kind hat gerade hier gar nichts, wo es irgendwie damit spielen kann, was ist denn gerade das Interesse, und dann gebe ich eben das in den Raum. Also auch eine Raumgestaltung ist am Ende des Tages bedürfnisorientiert. Das ist vielen Leuten, glaube ich, gar nicht so richtig klar. Auch den Leuten nicht, die sich gegen Bedürfnisorientierung so ein bisschen sperren oder das so ein bisschen die Augen rollen. Aber ganz viel von dem, was wir alltäglich machen, im besten Fall, ist sowieso schon eine Orientierung an Bedürfnissen. Also ich glaube auch manchmal, man kann gar nicht bedürfnisorientiert arbeiten. Man nennt es vielleicht nicht gleich so. Aber ganz viel von dem, was es alltäglich in Kitas gibt, ist bereits eine Orientierung an Bedürfnissen. Und das ist auch ganz wichtig, das hat Lea Wedewart gesagt, es geht um die Orientierung daran. Wie gesagt, es geht nicht so sehr darum, dass man immer sofort alles erfüllen muss, sondern es geht darum, dass wir uns daran orientieren können und dass wir mit dem Wissen, das wir haben und mit bisschen Reflexion dann Dinge umsetzen. Ja, und dann werden Bedürfnisse priorisiert, wir handeln das aus, wir gucken drauf, welches Bedürfnis ist jetzt gerade im Vordergrund. Es geht nicht drum, alles sofort zu erfüllen wie so ein kleiner Oktopus oder, ja, so heißen die, ne, mit den vielen Armen, ja. Sondern es geht drum, zu gucken, was ist jetzt gerade das Wichtige, was vorne steht. Und ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt, dann ist natürlich das Bedürfnis von einem Kind wichtiger wie jetzt zum Beispiel mein eigenes in einem fachlichen Kontext. Da muss ich anders drauf gucken dann auf mein Bedürfnis. Und gleichzeitig spielt auch das Bedürfnis der Fachkraft natürlich eine Rolle. Auch das Bedürfnis von Eltern spielt eine Rolle. Und ich sag's nochmal, das ist höchst anspruchsvolles pädagogisches Arbeiten. Und indem man das so mit Laissez-faire vergleicht, ich habe immer das Gefühl, da wird sich's halt einfach gemacht. Und es kann sein, dass dann einfach, wenn ich bedürfnisorientiert arbeite, dass dann bestimmte Dinge weichen müssen aus dem Tagesablauf. Dass ich dann eben sage, okay, das Frühstück ist halt zwischen 8 und 9 nicht an einer guten Stelle, oder das kann nicht sein, dass es um 9 schon zu Ende ist. Das muss vielleicht von 8 bis um 10 gehen und es ist offen und es gehen nicht alle gleichzeitig. Und dann, manchmal muss man dann da einfach Dinge umstellen. Oder manchmal bedeutet es auch, dass man nicht jeden Tag 5 gezielte Angebote machen kann, zum Beispiel, sondern dass es Angebote gibt im Sinne von tatsächlich einem Angebot, nämlich wir machen das und wenn du Lust hast, kommst du dazu. Und wenn du keine Lust hast, kommst du nicht dazu. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, ne? Da merkt man jetzt, wow, aber wenn jetzt alle machen können, was sie wollen, dann ist es ja doch wieder laissez-faire. Nein, ist es nicht, weil die Kinder in Begleitung sind. Es wird nicht irgendwas aufgestellt und dann sagt man so, wir gehen aus dem Raum, wir essen so lange Kuchen und ihr macht hier und malt die Wände an, sondern die sind in Begleitung. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie begegnet man solchen Sätzen, wenn die dir an den Kopf geworfen werden? Also was kannst du dann sagen? Ich glaube, eine gute Strategie ist tatsächlich einfach mal eine Rückfrage zu stellen. Also vielleicht sowas wie, warum denkst du denn, dass es dann da keine Regeln mehr gibt? Oder warum denkst du denn, alle können dann machen, was sie wollen? Und dann eben ins Gespräch zu gehen und zu erklären, was für dich bedürfnisorientiertes Arbeiten bedeutet, wie du das umsetzt. Und ich glaube, manchmal sind dann Leute vielleicht auch ein bisschen erstaunt, darüber, dass es sich gar nicht so dolle unterscheidet. Und bei dieser Geschichte mit, wir können das nicht für alle machen, da wollte ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, genau. Gut, dass mir es einfällt. Na, es haben nicht alle Kinder zur gleichen Zeit das gleiche Bedürfnis. Das habe ich vorhin, glaube ich, schon in irgendeinem Satz gesagt. Und es kann ja nicht sein, dass wir jetzt dem einen Kind, obwohl wir es könnten, die Erfüllung seines Bedürfnisses verweigern, weil wir denken, oh, dann wollen das vielleicht alle oder dann wird XY passieren. So, weil, habe ich vorher schon gesagt, Full Circle Moment, in dem Moment, wo ich merke und wo ich vielleicht auch über einen längeren Zeitraum merke, alle Kinder haben jetzt irgendwie das gleiche Bedürfnis, dann stimmt was nicht am Tagesablauf und dann stimmt irgendwas nicht in der Art und Weise, wie vielleicht da irgendeine Regel aufgestellt ist oder so. Und dann müssen wir das neu denken. Und das passiert, im Grunde passiert das ja ständig. Das ist pädagogisches Arbeiten. Es gibt ganz selten eine Sache, die wir immer gleich machen können. Ich überlege gerade. Es sind oft so Regeln, die für Erwachsene gelten müssen. Das sage ich auch. Ich glaube, in jeder Fortbildung sage ich, so eine Regel muss sein, stell keine Stühle unter offene Fenster im dritten Stock. Sage ich in jeder Fortbildung. Das ist eine Regel und diese Regel gilt für Erwachsene. Weil das gefährlich ist, da können Kinder rausfallen. Das wollen wir nicht, okay? So, und das wäre zum Beispiel auch was, das können wir auch einem Kind nicht erlauben. Also auch in einer bedürfnisorientierten Pädagogik würden wir nicht sagen, ja, Fritz, das ist voll okay, wenn du jetzt da auf den Stuhl kletterst, obwohl da das Fenster auf ist. Oder es ist voll okay, dass du jetzt da das Fenster aufgemacht hast oder irgendwas, ja. Weil das ist nicht okay. Aber was wir machen können, ist zu sehen, aha, da hat Fritz wohl gerade den Wunsch oder das Bedürfnis, nach oben zu klettern, was völlig normal ist übrigens, das gehört dazu. Alle Kinder wollen gern irgendwie nach oben klettern und wollen von oben die Welt sehen. Dann muss ich mir überlegen, wie kann ich denn diesen Wunsch erfüllen? Und das meine ich. Im besten Fall können wir uns doch alle darüber einig sein, dass es wichtig ist und der Entwicklung von diesem Kind zuträglich, wenn wir das in irgendeiner Form ermöglichen, dass dieses Kind dann klettern kann. Und die einen würden sagen, das ist bedürfnisorientiertes Arbeiten, die anderen würden sagen, das ist vielleicht auch Partizipation, das kann auch durchaus beides ja sein. Und die anderen sagen, ja, das ist halt ein Bildungsauftrag, das gehört halt mit dazu. Das ist alles richtig, finde ich. Genau, ich glaube aber, wenn wir von bedürfnisorientierter Pädagogik sprechen, dann sprechen wir einfach auch viel über Gefühle und die Begleitung von Gefühlen. Also auch zum Beispiel eine Abschiedssituation am Morgen von dem Menschen, der das Kind in die Kita bringt. Auch das können wir bedürfnisorientiert gestalten. Oder wir können halt sagen, ja, nee, das muss das Kind jetzt halt durch, das kennt, die kennt das ja schon. Die muss jetzt ja da nicht irgendwie rumheulen. Und jetzt ist ja für mich die Frage, was ich denn lieber will. Also will ich denn jetzt darauf beharren und sagen, das Kind muss das können? Dann, das würde für mich, ganz ehrlich, für mich aus ReferentInnensicht würde das bedeuten, da weiß jemand überhaupt nicht Bescheid über Gehirnentwicklung und da weiß jemand überhaupt nicht Bescheid über psychische Grundbedürfnisse. Das heißt, wir brauchen noch viel mehr Fachwissen und wir brauchen noch viel mehr Reflexionsbereitschaft, damit klar wird, warum wir bedürfnisorientiertes Arbeiten brauchen oder warum das ein guter Weg sein kann. Jetzt bin ich aber wieder komplett abgeschwiffen. Also wie können wir jetzt diesen Sätzen begegnen, war die Frage genau. Meine Güte, ey, das ist wirklich, ich sagte ja eingangs, es ist so ein komplexes Thema, man kann wahrscheinlich einen ganzen Tag damit füllen. Also, wie können wir solchen Sätzen begegnen? Rückfragen. Warum denkst du das? Woraus leitest du das ab? Woran würdest du erkennen, dass das nicht der Fall ist? Woran würdest du erkennen, dass eine Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder auch was Gutes sein kann? Sowas. Irgendwie ins Gespräch kommen und parallel dazu dir selber vielleicht immer wieder auch eine Rückversicherung zu holen. Es gibt einen Haufen Podcasts. Es gibt einen Haufen Bücher, die richtig gut sind, die dich in deiner Haltung bestärken können. Und das ist nämlich auch Bedürfnisorientierung. Es ist am Ende, es ist kein Erziehungsstil. Es ist eine Haltung. Und diese Haltung heißt, ich habe mich entschieden, dass ich Kinder gleichwürdig behandle. Und das bedeutet, dass nicht nur meine Gefühle zählen und meine Interessen und meine Ansichten, sondern die der Kinder genauso. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Es wird so viel davon gesprochen, wir gehen mit den Kindern auf Augenhöhe, dies, das. Ja, ich habe kürzlich gelernt, dass das ein ableistischer Ausdruck ist. Ich hab das noch nicht umgelernt. Hallo, hallo, hier ist ein kleines Störgeräusch. Hier spricht Fia aus der Zukunft. Aufmerksame HörerInnen haben nachgefragt, was ist denn jetzt genau das Ableistische an diesem Begriff auf Augenhöhe sein? Und tatsächlich ist es so, dass ich nach dem Grundsatz verfahre, wenn mir Menschen sagen, hey, pass an der und der Stelle auf, das könnte irgendwie schwierig sein und vor allem, wenn das betroffene Menschen sind, dann nehme ich das erstmal so an und denke mir, okay, ich muss das nachprüfen, ich lerne das für mich um. In dem Fall habe ich das nicht nachgeprüft und habe jetzt, nachdem einige nachgefragt hatten, nochmal recherchiert und ich kann es nicht finden für den Moment. Was überhaupt nicht heißt, dass es nicht trotzdem so ist, aber für den Moment, ich kann es nicht finden, ich kann es nicht belegen. Das heißt, ich möchte an dieser Stelle mich sehr, sehr dafür entschuldigen, dass ich das nicht gut recherchiert habe im Vorfeld, dass ich hier was gesagt habe, was vielleicht gar nicht stimmt, was einfach wahrscheinlich nicht stimmt und werde in Zukunft darauf achten, dass mir das nicht nochmal passiert. Es geht jetzt auch gleich weiter mit der Folge und ich werde das auch in der kommenden Folge nochmal kurz thematisieren für alle, die jetzt eben die Folge schon gehört hatten, bevor ich das ändern konnte. Genau. So, jetzt, wie gesagt, geht's weiter mit der Folge und ich klopfe hier nochmal an mein Duftkerzenglas als Signal, dass jetzt der kleine Einspieler von Fea aus der Zukunft vorbei ist. Achtung! Einmal, also dieses auf Augenhöhe sein bedeutet ja im Grunde genau das, ja, dass wir die Gefühle und die Ansichten von anderen Menschen genauso respektieren und für genauso wichtig empfinden wie unsere eigenen und dass wir im Dialog dann irgendwie aushandeln, um was es da geht. So, aber natürlich kann ich mich auch in die Hocke begeben und das Kind von da aus belehren und von oben herab behandeln. Das geht, selbstverständlich. Also da geht es ja nicht um eine Körperhaltung, sondern da geht es um eine innere Haltung. Und das ist eben bedürfnisorientierte Pädagogik auch. Es ist nicht einfach ein Erziehungsstil. Es ist eine Haltung, eine Entscheidung dahin, wie ich anderen Menschen begegnen möchte. Und in diesem Fall, wenn wir davon sprechen, dass du eine pädagogische Fachkraft in einer Kindertageseinrichtung bist, geht es da eben darum, wie möchte ich mich denn jüngeren Menschen gegenüber verhalten. Wobei ich dir sagen kann, dass das Auswirkungen hat am Ende auf alles. Also wenn man eine Haltung hat, hat man die. Und ich glaube nicht, dass man sie an der einen Stelle ablegt und an der anderen Stelle wieder anzieht wie so ein Mantel. Sondern ich glaube, dass das Haltung was ist, was ein Stück weit jemanden ausmacht. Zumindest in meinem Fall, für mich jetzt individuell gesprochen, würde ich das so sehen. Naja. Jetzt noch ein kleiner Gedanke zu diesem Ding. Später müssen die ja auch mal und deshalb müssen sie jetzt auch. Nee. Ganz kurz einfach, nee. Weil, da habe ich jetzt ja schon ganz viel drüber gesprochen, dieser Bedürfnisaufschub oder auch ein Motivationsaufschub, das lernen Menschen erst. im Laufe der Zeit. Das Gehirn braucht, ich glaube, bis wir Mitte 20 sind ungefähr, also so Anfang 20, Mitte 20, je nachdem, braucht das Gehirn, um sich vollständig zu entwickeln. Das heißt, dass Kinder, je jünger die sind, umso weniger können die das. Und es hilft überhaupt nichts, 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 das von außen in Kinder reintrichtern zu wollen und denen so zu sagen, aber ihr müsst jetzt warten, aber ihr müsst jetzt stillsitzen, aber ihr müsst jetzt an diesem und jenem Angebot teilnehmen und so weiter und so fort. Das hilft nichts, wenn das Kind nicht gerade da ein Interesse dran hat, wenn es nicht gerade da Spaß dran hat, da mitzumachen. Keine Chance. Das Kind profitiert da nicht davon. Das Kind wird das können, wenn es das dann braucht, da bin ich sehr davon überzeugt, weil sich dann später in der Schule und im späteren Leben das Gehirn weiterentwickelt hat, weil das Kind eine gute Begleitung erfahren hat in seinen Gefühlen, in seinen Bedürfnissen und so weiter. Und das wird ihm später im späteren Leben helfen, mit Dingen umzugehen. So wird der Schuh draus, nicht andersrum. Das haben wir lange gedacht, das ist ein Trugschluss. So, da ganz kurz nur das dazu. Ja, so, ich möchte es mal dabei belassen. Ich habe es ja jetzt ein paar Mal gesagt. Das ist einfach ein Thema, über das man ganz, ganz viel sprechen kann. Und wenn dich das noch weiter interessiert, dann möchte ich dir noch kurz empfehlen, das ist unbezahlte Werbung, den Podcast von Lea Wedewart, der Kita-Podcast. Du kennst den vielleicht auch schon, wenn du meinen Podcast hörst, ist die Wahrscheinlichkeit groß. Da gibt's eine Folge mit Christine Füchtenschneider. Ist auch lustig, dass ich ausgerechnet heute die Folge mache, weil von Christine Füchtenschneider möchte ich dir gleich auch nochmal was erzählen. Die war ja letztes Mal in meinem Podcast auch und wir haben über Leitungen und Team und Ressourcen und so weiter gesprochen. So, und jetzt gibt's bei Lea eine Podcast-Aufnahme und zwar ist das die Folge 90. In dem Lea und Christine genau auch über das Thema sprechen, ist bedürfnisorientierte Pädagogik laissez-faire? Und wir können jetzt alle zusammen sagen, nein, ist es nicht. Es ist ein bisschen komplexer. Genau, also wenn dich das weiterführend interessiert, hör gern da nochmal rein. Ich fand das ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und bestimmt wird sich manches doppeln mit dem, was ich jetzt hier gesagt habe. Manches vielleicht auch nicht. Genau. So, und jetzt wollte ich noch was ganz anderes loswerden. Jetzt muss ich mir nur einmal schnell meinen Insta-Account aufmachen. Denn es wird ein gemeinsames Seminar geben von Christine und mir in Präsenz in Bielefeld. Bielefeld-Quelle. Ich kenne mich da nicht aus, aber das so ungefähr steht das jetzt da. Und zwar am 12. und 11. November 2024, das ist Dienstag und Mittwoch, von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr und von 9 bis 15 Uhr. Und wir nennen dieses Seminar Sprache der Gleichwürdigkeit, Adultismus erkennen und überwinden durch gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Mega geil. Ich kann dir nur sagen, es wird super, es wird wirklich gut. Christine hat dort demnächst einen eigenen Seminarraum, so ein kleines Räumchen. Das heißt, die Plätze sind auch echt begrenzt. Es ist hier keine künstliche Verknappung, weil wir denken, wir sind die Marketing-Queens. Nein, 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 so ist das nicht. Und jetzt, was machen wir an den zwei Tagen, ist ja jetzt die große Frage. Also wir machen so eine Mischung aus Fachwissen und Reflexion deiner eigenen Praxis. Und unser Ziel ist, dass du nach diesen zwei Tagen wirklich gestärkt und mit ganz viel Handlungsmöglichkeiten in deinen Berufsalltag in der Kindertageseinrichtung zurückkommst. Ich bin natürlich zuständig für die Seite mit dem Adultismus und Christine ist zuständig für die Seite mit der gewaltfreien Kommunikation. Wir gucken auf Macht und Machtstrukturen im pädagogischen Alltag und natürlich da ganz besonders auf die sprachlichen Aspekte von Macht. Dann gibt's eine Einführung in die gewaltfreie Kommunikation und dann wollen wir einfach ganz viel Alltags-GFK sozusagen üben, reinfühlen, Situationen besprechen, vielleicht Fallbesprechungen machen. So, das hängt auch natürlich ein bisschen davon ab, wer dann da kommt. aber ich könnte mir vorstellen, dass das für dich vielleicht auch echt was wäre. Weil die meistgestellte Frage ist ja eigentlich, wie begegne ich den Leuten, wenn die adultistisch handeln? Was kann ich dann sagen? Wie kann ich das machen? Wie spreche ich das an? Erkenne ich das überhaupt richtig? Es ist auch immer wieder so die Frage, ist das jetzt Adultismus oder ist es noch keiner? Und das alles können wir klären mit Christine und mit mir. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wirklich 2 Tage komplett auf uns und unser ganzes Wissen zuzugreifen. Und wir möchten das gern so lebendig und so cool, wie es irgendwie geht, gestalten. Wir haben richtig Bock da drauf und ich glaube, dass es auch schon witzig werden könnte. Und jetzt gibt's noch so ein paar weitere Infos. Also wir stellen da Getränke und so ein paar Snacks zur Verfügung. Es gibt Parkplatzmöglichkeiten in der Umgebung. Es gibt aber auch eine wohl gute Zuganbindung. Ich war noch nie da. Ich verlasse mich aber drauf, dass Christine das schon weiß. Und dann haben wir uns gedacht, also am 12. abends würden wir vielleicht noch so eine Art Meet and Greet machen. Keine Ahnung, wir gehen einfach alle zusammen Pizza essen. Das ist dann auf eigene Kosten und es ist freiwillig. Aber ich bin ja da und Christine ist auch da. Und vielleicht übernachtest du auch oder wohnst in der Gegend. Dann gehen wir irgendwie zusammen was essen oder das haben wir uns noch nicht so genau überlegt. Also es wird auf jeden Fall nett. Und natürlich kriegst du eine Rechnung, du kriegst ein Teilnahmezertifikat und es wird auch ein kleines Workbook geben. Und wenn du noch Fragen hast, dann kannst du natürlich mir schreiben oder auch Christine. Und jetzt sage ich dir noch, wie das mit der Anmeldung funktioniert. Und zwar, wenn du dich gerne anmelden möchtest, schick bitte eine E-Mail an mitherzundleidenschaft@web.de. Das ist ein Wort, klein geschrieben. Oder einfach eine direkte Nachricht an Christine auf ihrem Instagram-Account mit Herz und Leidenschaft. Die Worte sind getrennt durch Unterstriche. Du wirst sie finden. Genau, so, und jetzt, was kostet das Ganze? Es gibt einen Early-Bird-Preis. Das heißt, dran sein lohnt sich auf jeden Fall. Und der ist bei 279 € und gilt bis zum 30.09. Wir haben das ein bisschen länger gemacht, die Frist, weil viele jetzt gerade im Urlaub sind. Ihr wollt das ja vielleicht abklären mit den Trägern, die übernehmen die Kosten, vielleicht teilweise, vielleicht übernehmen sie es auch ganz. Das ist ja immer von Träger zu Träger unterschiedlich und hängt auch davon ab, wie viel Budget. Ich kann nicht mehr reden, ey Mensch. Also wie viel Budget noch da sein wird im November. Ich schreibe alle Informationen nochmal in die Folgenbeschreibung. Und wie gesagt, Anmeldung bitte über Christine und du kriegst dann diese Rechnung und alle weiteren Infos, also die genaue Adresse und so weiter und so fort, das kommt alles nach Anmeldeschluss. Also das heißt in der Woche vorher wahrscheinlich, wenn das stattfinden wird. Genau, und jetzt denk nochmal an den Early-Bird-Preis, der ist 279 € bis 30.09. und danach bei 299 €. So, und wie gesagt, dafür kriegst du 2 Tage Spaß und gute Laune und einen Haufen Fachwissen. Ich glaube, es wird gut. Ich freue mich da mega drauf. Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, das zu machen. Ich selber kenne Christine ja auch noch gar nicht live und persönlich. Also das wird alles super aufregend und spannend. Ich habe richtig Bock. Und wenn du solche Neuigkeiten in Zukunft mit als eine der ersten Personen auf der ganzen Welt erfahren willst, dann wäre es gut, du würdest dich für meinen Newsletter anmelden. Den kriegst du auf meiner Homepage fairfinger.de unter Newsletter. Und wenn du dich dafür anmeldest, bekommst du im Gegenzug einen Gratis-Leitfaden, wo du in 3 Schritten dein eigenes pädagogisches Handeln überprüfen kannst. Da geht es auch um Macht und um Machtstrukturen und was du vielleicht in Zukunft anders machen könntest. So, genau. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Das war jetzt ein langer Werbeblock, aber auch ein sehr wichtiger Werbeblock, weil ich glaube wirklich, dass dieses Seminar ziemlich cool werden wird. Und ja, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Das wird wahrscheinlich dann eine Interviewfolge sein, aber ich verrate noch nicht mit wem. Aber es wird auf jeden Fall ein cooles Thema. So, dann lasst es gut gehen. Wir hören uns bald wieder. Ciao.